Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Der Sommer, oder das Wetter, muss man vielleicht besser sagen. Sonne, kaum Wolken und Temperaturen von fast 40 Grad. Das ist Hochsommer bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Also den einen freut's, andere haben es schwer zu tun, insbesondere mit den hohen Temperaturen. Christian Schewe, was kommt denn da heute und morgen auf uns alle noch so zu?
Also ganz kurz gesagt, da kommt richtig Hitze in ganz Mecklenburg-Vorpommern auf uns zu. Ansonsten sagt man ja immer, raus in die Sonne. Heute heißt es mehr, raus aus der Sonne. Theresa Hebert in unserem Mecklenburg-Studio. Wie hoch steigt die Temperatur denn und vor allem wo?
Ja, es geht steil nach oben. 35 bis 39 Grad sind heute angesagt, vor allem ja im Süden des Landes, an der Grenze zu Brandenburg. Das hat uns unser NDR-Wetterexperte Frank Abel gesagt. Ja, und auch an der Küste und auf den Inseln ist es heute mit einer Abkühlung eher schwierig, denn da geht's ja auch noch hoch auf bis zu 35 Grad. Aber die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, die wissen sich da ja zu helfen.
Einfach viel Eis.
Man kann auch seine Kleidungsstücke schön in den Kühlschrank legen, beziehungsweise in die Tiefkühle und dann anziehen.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Heute Nachmittag oder Abend könnte es in Mecklenburg nach aktuellen Prognosen aber schon erste lokale Hitzegewitter geben mit Platzregen, Hagel und Sturmböen. Und wenn wir mal auf morgen schauen, sieht das auch schwülwarm aus, vor allem so in Richtung Ückerando-Gegend. Da steigen die Temperaturen erneut auf bis zu 38 Grad. Außerdem wird es morgen örtlich kräftige Schauer oder Gewitter geben.
Und die Temperaturen, die haben ja auch ernste Auswirkungen. Die ersten Waldbrände hat es bereits gegeben. Aber auch Krankenhäuser sind alarmiert. Die Rufe für einen besseren Wärmeschutzplan, die werden immer lauter. Um welche Probleme geht es da konkret?
Ja, die Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, die sieht vor allem darin große Probleme, dass sich eben Keime schneller verbreiten können bei diesen extrem hohen Temperaturen. Patienten und eben auch das Personal in den 37 Krankenhäusern in MV müssten besser geschützt werden. Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft MV, Uwe Borchmann, hat gesagt, dass es in Krankenhäusern eben kein Hitzefrei gibt. Die Angestellten müssten immer körperlich arbeiten. Da kann nichts verschoben werden. Er sieht vor allem das Land in der Pflicht. Es müsse nämlich dringend in hitzebeständige Krankenhäuser investiert werden, zum Beispiel eben auch ja, neue Fenster oder eben Fassadendämmung. Und auch Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Drese sieht die Situation ähnlich. Ende Mai hatte es ja auch ein erstes landesweites Hitzeschutzsymposium in Schwerin gegeben. Darin wurde mit Experten, Kommunen und auch dem Katastrophenschutz über ganz konkrete Maßnahmen gesprochen, wie zum Beispiel bessere Beschattung von Plätzen, mehr Grün und auch Trinkwasserbrunnen.
Und die Hitze hat Mecklenburg-Vorpommern fest im Griff. Dankeschön, Theresa Hebert in unserem Mecklenburg-Studio. Die Erdbeben in Venezuela haben das Land völlig unvorbereitet getroffen. Über 900 Tote inzwischen, zigtausende werden noch vermisst. Und die Zeit für die Rettung noch unter Trümmern zerstörter Gebäude, vermuteter Menschen wird immer knapper. Inzwischen treffen immer mehr Rettungskräfte ein. Unsere Korrespondentin Jenny Barke berichtet.
Rettungskräfte stehen auf einem Trümmerhaufen. Sie ziehen eine erschöpfte Frau unter dem Geröll hervor. Sie lebt. Wie heißen Sie? Diomaris Mata. Die junge Frau wird von Helfern weggetragen. Nebenan wird eine ältere Frau auf eine Barre gebettet. Driscoll Rojas ist einer der Helfer und im Dauereinsatz. Das ist ein sechsstöckiges Gebäude, das eingestürzt ist. Wir haben hier eine Person rausholen können. Da drüben sind noch mehr. Doch nicht immer kommen sie rechtzeitig. Er klettert auf eine zerborstene Betonplatte, zeigt auf einen Schuttberg. Hier sind wir zu spät gekommen. Es gibt viele Menschen, die bereits gestorben sind. Wir können nichts mehr tun. Wir versuchen, die Namen zu ermitteln und sie dann zu veröffentlichen, damit ihre Angehörigen Bescheid wissen. Vielerorts fehlt es an schwerem Gerät. Fieberhaft, mit Hämmern, Elektrowerkzeugen, bloßen Händen versuchen Freiwillige, Nachbarn und Angehörige, die schweren Betonplatten auseinanderzubrechen. Mit großer Erleichterung werden die internationalen Teams empfangen, etwa aus Chile und Mexiko, Länder, die mit ihrer Erdbebenerfahrung helfen können. Auch die Einreise war schwierig. Der internationale Flughafen ist selbst schwer beschädigt und geschlossen. Die meisten Flüge landen im 3 Stunden entfernten Valencia. Aus Deutschland ist unter anderem das THW im Einsatz und die Caritas mit einem lokalen Team. Immer wieder kommt es zu Nachbeben. Über 200 wurden bereits gezählt.
Immer mehr Erdbebentote in Venezuela, Jenny Barke berichtete. Und auch dies ist heute noch wichtig. In der Golfregion melden die USA und der Iran wieder gegenseitige Angriffe. Auslöser war der Beschuss eines Handelsschiffs in der Straße von Hormuz am Donnerstag. Daraufhin bombardierten die USA Raketen- und Drohnenlager sowie Radaranlagen des Iran. Teheran reagierte wiederum mit Angriffen auf US-Einrichtungen in der Golfregion. Bundesfinanzminister Klingbeil will offenbar die Alkoholsteuer um 20% erhöhen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland, dem ein entsprechender Gesetzentwurf in Auszügen vorliegt. Eine 0,7 Liter Flasche Wodka oder Whisky zum Beispiel würde damit knapp 90 Cent teurer. Auch die Preise für Sekt, Champagner oder Alkopops würden steigen. Die Biersteuer will Klingbeil laut Gesetzentwurf dagegen nicht erhöhen. Wein soll steuerfrei bleiben. Zwischen der A20 und Herrenburg im Landkreis Nordwestmecklenburg hat gestern Nachmittag ein Waldstück gebrannt. Laut Polizei ist bislang nicht klar, was genau das Feuer der etwa 1,5 Hektar großen Fläche ausgelöst hat. Der Brand konnte durch umliegende Feuerwehren mit insgesamt 80 Einsatzkräften gelöscht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. 6 Minuten, Sie hören in der 1 Radio MV die Mittagsschau kompakt. Das ist sowas wie die Bundesliga der Kleingärten. In dieser Woche hat die Jury des Bundeswettbewerbs Gärten im Städtebau in Rostock Station gemacht, um die Sieger des Landeswettbewerbs 2025 genauer unter die Lupe zu nehmen. Die zentrale Frage, um die es dabei geht, was leistet so eine Anlage eigentlich für die Stadt drumherum? Katja Bühle aus der Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur war bei der Bereisung mit dabei.
Bitte nach hinten mitkommen.
In der Kleingartenanlage am Moor in Warnemünde werden die Gäste auf direktem Weg in den Schulgarten geführt. Drittklässler haben dort einen Quiz vorbereitet, bei dem die Jury erst einmal zeigen kann, wie viel sie wirklich von der Botanik versteht.
Was ist das für eine Pflanze?
Diese hier?
Ja. Mhm.
Die 9-jährige Fiete streicht mit der Hand über duftendes Cola-Kraut, eines ihrer Lieblingsgewächse.
Jetzt stell dir mal vor, du hättest da Rum reingetan.
Ach so, das ist die Cola-Pflanze.
Fiete nickt, Test bestanden.
Ja, ich bin hier wirklich gerne. Ich mache hier am liebsten mit dem Spaten also was umgraben und dann die Erde locker zu machen.
Die Mitglieder des Kleingartenvereins präsentieren der Jury einen Apfellehrpfad, den auch die Nachbarn aus der Umgebung gerne nutzen, ihren Saal, den sie Gruppen aus dem Ort kostenlos zur Verfügung stellen und wo sie Lesungen und Konzerte veranstalten. Axel Hinz, der Vorsitzende des Vereins, sieht zufrieden aus.
Verein ist ein großes Wort. Vereint und gemeinnütziger Verein bedeutet für uns was. Wir wollen auch für die Allgemeinheit da sein.
Nicht zuletzt als grüne Oase mit teilweise naturnah bewirtschafteten Parzellen, wie der von Dirk Hollmann.
Nee, das muss hier nicht picobello sein. Wie man das öfters auch sieht, da trocknet es einfach aus. In so einem Garten trocknet es fast nie aus. Und hier sehen Sie sozusagen, was wir frisch gemacht haben. Kartoffeln, Bohnen eingesteckt. Und das ist schon eigentlich sehr trocken. Würden wir jetzt noch warten, dann sieht man, dass zwischendurch noch andere Pflanzen hinzukommen, sodass es dann wirklich entsprechend fast, ja, ich sag mal, eine gemischte Anbaufläche ist und dadurch eigentlich nicht austrocknet.
Auch die Kleingartenanlage Weiße Rose in der Rostocker Südstadt bekam dieser Tage Besuch von der Jury, die bundesweit 19 Anlagen begutachten muss. Im November treffen sich die Experten in Berlin, um zu entscheiden, wer gewonnen hat.
Die Bundesliga der Kleingärten, Katja Bülow berichtete. Nein, das war alles andere als weltmeisterlich. 1:2 gegen Ecuador bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Damit hatten selbst die größten Pessimisten nicht gerechnet und wohl auch das DFB-Team selbst nicht. Zu ratlos, keine Ideen und im Tor ein Manuel Neuer, der vielleicht doch seine besten Tage hinter sich hat und bei beiden Treffern, sagen wir mal, nicht gut aussah. Wie also bereitet sich das DFB-Team nun auf Paraguay vor, das am Montagabend im 16. Finale auf die deutsche Mannschaft wartet? Burkhard Hupe berichtet.
Der Übergang von der gefühlten Leere nach einer Niederlage zur erkannten Leere aus einer Niederlage ist ja mitunter fließend.
Ja, Niederlagen sind nie gut, auch nicht in einem Spiel, wo es tabellarisch um nichts ging. Es war trotzdem ein WM-Spiel, was wir verloren haben. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir Lehren draus ziehen, aber es dann auch rechtzeitig abhaken.
Nach dem 1:2 gegen Ecuador will Bundestrainer Nagelsmann also seinen Leuten das eine oder andere erklären. den Journalisten dagegen eher nicht. Obwohl die zum Beispiel gerne wissen würden, ob Joshua Kimmich als Anführer und Kapitän nicht doch ins zentrale Mittelfeld rücken sollte.
Eine Nachfrage, was Pavlovic auf die Bank oder was machen wir mit dem?
Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber eben keine Lehre aus der Niederlage gegen Ecuador, sagt der Bundestrainer.
Ich finde, Felix und Pavlo passen gut zusammen, machen es gut. Und ich will weder auf Felix noch auf Pavlo verzichten, ehrlich gesagt. Und demnach, im Fußball darf man nie was ausschließen, aber ich habe es jetzt akut nicht geplant zumindest.
Leere Blicke gab es ja zuletzt auch recht häufig bei Jamal Musiala und Florian Wirtz, die bei der WM noch zu oft im Leerlauf unterwegs gewesen sind.
Flo, finde ich, fehlt so ein bisschen Fortune in der einen oder anderen Situation, finde ich. Sag mal, die Dosenöffner-Aktion, aber die wird kommen. Die kommt am Montag, bin ich mir ganz sicher. Und bei Jamal, ja, gar nicht so viel nachdenken, sondern einfach spielen.
Eine andere Lehre der vergangenen WM-Wochen könnte auch sein, über die Notwendigkeit des Comebacks von Manuel Neuer im deutschen Tor nachzudenken. Zumal der ja gegen Ecuador in der entscheidenden Szene buchstäblich mit leeren Händen dastand.
Ja, bei Manu, finde ich, ist bis jetzt noch kein Torwartspiel dabei gewesen.
Und weil nun bislang alle Nachfragen und Ideen beim Bundestrainer ins Leere gelaufen sind, noch ein letzter Versuch. Sollte man sich nicht schnell etwas einfallen lassen, um physisch starken Gegnern wie Ecuador oder auch der Elfenbeinküste etwas entgegensetzen zu können?
Du kannst schon ein paar Dinge machen, aber jetzt bis Montag werden wir jetzt uns nicht auftrainieren können im Oberkörperbereich. Das wird nicht möglich sein.
Und so bleibt nun abzuwarten, ob es am Montag im deutschen Spiel die absolute Leere zu betrauern oder die reine Leere zu bestaunen gibt. Ob die WM also wieder einmal frühzeitig zu Ende geht oder ob Fußballlehrer Nagelsmann doch noch ein Lehrstück über seine Schaffenskraft ablegen kann.
Am Montag 22.30 Uhr die deutsche Mannschaft gegen Paraguay und dann zählt nichts anderes als ein Sieg.
Ich kann auch am Oberkörper hier nicht mehr so viel jetzt noch.